Tobi macht die scheiß Anmoderation.
Ja. Danke, Marco. Es war so eine schöne Folge mit Glühwein und Plätzchen.
Es war fantastisch. Es war wirklich fantastisch.
Und es gab vielleicht den ein oder anderen Stress jetzt am Ende wegen deinen vorgezogenen Meinungen. Aber ganz ehrlich, wer wissen will, warum Aaron Rodgers oder was Aaron Rodgers und Kim Jong-un vielleicht gemeinsam haben, der muss sich die Folge eher anhören. Bis gleich.
Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost!
Tobias.
So, Marco.
Hä? Wir haben uns wieder versammelt.
Schau mal, was ich alles vorbereitet habe für dich heute.
Plätzchen. Ja, Plätzchen und
Glühwein.
Glühwein, das stimmt. So.
Auf den Schrecken erstmal einen Schluck von dem heißen Glühwein.
Ja, auf jeden Fall. So. Schlürf. Warte, jetzt bin ich dran.
Boah, der ist heiß. Ich vertrage ja keine heißen Sachen.
Und Plätzchen. Aber das sind tatsächlich nicht die von letzter Folge. Das ist ein bisschen traurig, bin ich ehrlich.
Ja, Spitzbuben,
bin ich ein bisschen.
Die waren mir zu heikel.
Wie heißen die?
Diese Plätzchen mit Sachen drin.
Okay, ich habe hier gerade zwei, eine obere Platte und eine untere Platte, eine Nuss-Nougat-Füllung in der Mitte.
Mit Rum-Aroma.
Mit Rum-Aroma. Oh, das gefällt mir, oder?
Mhm. Mhm. Nur Aroma, kein Alkohol.
Das ist nicht schlecht.
Ja, gell?
Also wir dann haben noch was vor uns.
Dann haben wir dann noch Florentiner, dann Zitronenstängel, dann Zitronenplätzchen, dann Kinderschokoladenpralinen, dann haben wir hier Marzipanstangen mit Schokoladenenden, dann haben wir hier eine Marzipanrolle Schokobrot. Und ich glaube, das war's dann.
Tobias.
Und einen Heidelberg-Glühwein.
Hat da jemand sein Plätzchen-Game abgegradet?
Nee, wir hatten letztes Jahr doch auch schon meine Top 3 Plätzchen hier.
Es war ja eine sehr strittige Folge.
Ja, weil ihr keine Ahnung von Plätzchen habt. Ich kann sie nicht
von
backen.
Plätzchen machen, ja, aber
ich kann
Plätzchen
sie
essen.
Ich kann sie nicht backen, aber essen, Mann.
Puh. Ja, nicht schlecht.
Ja.
Aber Plätzchen backen hat Spaß gemacht, auch wenn, ich habe es wie gesagt noch lange nicht mehr gemacht, aber war wieder nicht schlecht. So müssen es noch irgendwie mit dem Essen dann während der Folge noch irgendwie hinkriegen. Ich hoffe, liebe Zuhörer, es ist nicht zu laut, dieses Schmatzen von uns. So, Tobias, Woche 11.
Fand ich NFL. Geil.
Fandest du geil? In unserem psoffenen Power-Ranking, jetzt habe ich Rumfühlung auf meinem Handy-Bildschirm, geil. Hat sich in unserem Softland Power Ranking einiges getan. Liebe Zuhörer, das liebe Folgen-Thumbnail ist auch das besoffene Power Ranking oder auf Instagram könnt ihr das sehen. Ich weiß nicht, ob der liebe Tobi das auf Twitter postet.
Ab und zu.
Ab und an.
Aber Twitter gibt's ja nicht mehr.
Na, Twitter gibt's, ja. Ich weigere mich stetig, das Ex zu callen.
Übrigens, ja. Die NFL-Medien machen das jetzt alle, gell?
Was denn?
Die schreiben jetzt immerhin, Ian Rappaport oder Adam Schefter posted on X. Und dann in Brackets, formerly known as Twitter.
Wow, Alter. Was sind das für ein Glühwein?
Heidelbeer,
der schmeckt echt gut.
Ja,
geil. Gefällt mir. Die Glühweinfolge, liebe Zuhörer, wir sind wirklich aktiv gerade am Gucken, wann das bei uns terminlich hinhaut. Die wird auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe schon ein paar Fragen vorbereitet. Wird gut. Ich freue mich schon. Mal gucken, ob es. Achso, wir sind ja wieder ohne Philipp. Wer hätte das gedacht? Und der liebe Till auch.
Hi, Till.
Ob der liebe Philipp uns auch mal wieder mit seiner Anwesenheit begehrt.
Vielleicht.
Beehrt. Muss man ehrlich sagen. Nein, also so. Psoffene Power Ranking, Woche 11.
Aber es ist auch ganz komisch, dass er nicht mehr beim Podcast ist, seitdem die Packers scheiße.
Das hält er nicht mehr aus. Ne? Ich freue mich aber schon auf den Season Rant, können wir eigentlich schon sagen. Oder ist ja schon mehr als die Hälfte rum, ne? Kann ja schon so einen Half-Season Rant geben nächstes Mal. So. Tobi, wollen wir. Ganz, ich nenne es klassisch, kann man noch nicht sagen, weil wir es noch nicht so lange machen. Ich würde sagen, wir fangen, weil es auch passt mit unseren, ja, klassischen, wir reden erstmal über die Teams sozusagen, die uns drei am meisten am Herzen liegen. Weil die lieben Dolphins haben auch den größten Sprung in unserem besoffenen Power-Ranking gemacht. Die sind auf Platz 5 jetzt,
auf Platz 22.
sie stehen jetzt 7-3, haben gegen die Raiders gespielt. Die Raiders stehen jetzt 5-6. Lieber Tobias, was möchtest du uns denn über dieses Spiel sagen? War es ein gutes Spiel? War es ein schlechtes Spiel? Weil 20-13 haben sie gewonnen. Hätte man auch mehr erwarten können. Von den Dolphins bei den Dolphins daheim.
Ja. Zumindest was den offensiven Output des Teams angeht. Da war das Problem. Ich muss eigentlich nur mal kurz nachschauen. Wie viele Yards sie eigentlich gemacht
422.
haben. Weil das sind ja eigentlich genug Yards.
Ich esse jetzt mal. Wie heißt dieses Plätzchen?
Das ist Schokobrot, das ist kein Plätzchen.
Ja, also es sieht aus wie Plätzchen, weil es bei den Plätzchen liegt. Also ist es Plätzchen für mich.
Okay. Das ist lecker. Mhm. Das Problem waren einfach die Turnover, dass nicht mehr als 20 Punkte erreicht wurden. Tua hat eine Interception geworfen, hatte einen Fumble, ich glaube sogar mit in der eigenen Hälfte noch, wo die Raiders dann gleich ein Field Goal geschossen haben. Marco macht komische Sachen,
ey. Ja, irgendwie ist die Folge gerade gestoppt, weil ich aus Versehen auf meinen Laptop hier gekommen bin.
Frech. Verdammt, der ITler. Nee, und hat eine Interception geworfen. Ich glaube, relativ nah an der Red Zone, also wo sie eigentlich auch wieder hätte Punkten machen können. Dann haben sie ein Field Goal verschossen. Jason Sanders hat, meine ich, einen 50-Pluser verschossen. Das sind auch wieder 3 Punkte. Und der Tight End Hill, nicht Tyreek Hill, weil der hatte wieder ein verdammt gutes Spiel, sondern der Tight End Hill hat auch einen Fumble verloren. Und wenn du...
Turnover. Haben sie, also ich habe die Szene, die mir jetzt im Kopf geblieben ist am Ende, wie Jalen Ramsey in der Endzone war es ja von den Dolphins ein richtig starkes Play gemacht hat und die Interception geholt hat und dann war das Spiel für die Raiders gelaufen. Aber hat er sich verletzt? Was ist denn da rausgekommen? Da habe ich jetzt überhaupt nicht weiterverfolgt. Weil er hat sich auf dem Boden, also gleich nach dem Play, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf dem Boden gewälzt, weil es übel wehgetan hat anscheinend.
Ja, der hat sich ja gestreckt wie ein Wide Receiver.
Ja.
Und der wird halt irgendwie dumm gefallen sein, aber...
Nee, es ist ja sehr gut, dass er jetzt nicht weiter verletzt ist.
Verletzungstechnisch weiß ich da gerade gar nichts. Mhm. Ich habe auch nichts gelesen. Nee, aber die Turnover offensiv waren das Problem. Deswegen nur die 20 Punkte. Aber defensiv musst du sagen, die Dolphins haben die... die Raiders Offense ist jetzt eh nicht das Gelbe vom Ei. Die müssen ihre Spiele eh über die Defense gewinnen, meiner Meinung nach. Ich würde
sagen, O'Connell 3 Interceptions geworfen und auch dann am Ende nicht gut gespielt.
Wurde auch wieder öfters gesagt. Das war also offensiv von den Raiders jetzt auch kein Feuerwerk. Was ich persönlich als Dolphins-Fan geil finde, weil das jetzt eins der ersten Spiele ist, wo sie gewonnen haben, und zwar jetzt nicht mit 30 Punkten zu 20 oder sowas, weil die knappen Spiele, wenn sie nicht viele Punkte machen, verlieren sie ja meistens. Sondern sie haben jetzt in dem Spiel bewiesen, es war gegen die Raiders, aber es ist ein NFL-Team, dass sie auch dirty gewinnen können, Low-Scoring-Affair. Ich meine, die Dolphins-Defense hat jetzt die Chiefs in der zweiten Halbzeit ohne Punkte gelassen und jetzt die Raiders ohne Punkte gelassen in der zweiten Halbzeit. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Bei den Raiders. Ja, es ist immer noch ein NFL-Team, wie du sagst, aber wenn es jetzt gegen andere Teams gewesen wäre, lass es die 49ers sein, lass es die Eagles sein oder so, dann würde ich da nochmal ein bisschen mehr.
Gleich die zwei mit der zwei besten Teams.
Ja, klar. Man muss sich an den besten messen, Tobias. Ja. Wir immer wieder.
Und an den Dolphins.
Na, weiß ich nicht. Was aber auch eine interessante Diskussion ist, was ich jetzt gelesen habe, auch allgemein, das erstreckt sich eigentlich über die ganze Woche. Wir nähern uns jetzt, also es ist Woche 11, ne? Jetzt kommt Woche 12 und dann drehen wir uns dreimal im Kreis, dann ist die Season schon wieder vorbei. Jetzt kommen so langsam, ja, okay, wer könnte MVP werden? Was für ein Award, also wer könnte den Award am Ende gewinnen? Und Tuas Name wird da schon öfter erwähnt. Was ist denn da dein Take dazu? Weil er ist jetzt einmal healthy geblieben bisher. Das ist ja schon mal die Konversation wert, weil normalerweise hat er sich ja zu dem Zeitpunkt irgendwie schon verletzt. Weißt du, ich meine, und hat da mal eine Zeit gefehlt oder was weiß ich, und dann bist du ja gleich aus der Konversation raus.
Wenn wir den MVP-Award vergeben, so wie es die NFL macht, würde ich dir völlig recht geben, weil zu 80% ist es einfach der Quarterback vom besten Team oder der, wo die besten Statistiken hat.
Ja, das ist das Quarterback-Award, da haben wir ja schon
das ist der Quarterback-Award, ne? Da ist Tua definitiv mit im Rennen, weil meiner Meinung nach die Quarterbacks aus dem letzten Jahr oder die immer so gehandhabt werden, dieses Jahr auch nicht besonders gut spielen. Patrick Mahomes steht statistisch nicht so gut da, Josh Allen, Jalen Hurts hatte die Woche, glaube ich, auch nur 150
Passing Yards. Der ist tatsächlicherweise Gerade auf Platz 1, ja.
Was aber, finde ich, ein bisschen frech ist.
Ja, muss ich. Also, red fertig und dann
also,
komme ich zu meinem Punkt.
Der MVP-Award in der mit der NFL-Maske draufgeschmiert, mit Quarterback von einem der 3, 4, 5 besten Teams und der beste Quarterback da und so, da gebe ich dir völlig recht. Dieses Jahr würde ich es aber sehr sympathisch finden, wenn es tatsächlicherweise mal kein Quarterback gewinnt, weil ich gesagt habe, dieses Jahr die richtig krassen Quarterbacks nicht so abliefern. Du hast dann bei den Dolphins allein schon Tyreek Hill, der jetzt on pace ist für 2070 Yards irgendwas. Und ich sag's mal so, kein Defense-Coordinator ist schlaflos in der Nacht wegen Tour, sondern eher wegen Tyreek Hill, wie sie den verdammt nochmal verteidigen können. Ich meine, der hat jetzt auch wieder 146 Yards gehabt und einen Touchdown. Du hast bei den 49ers hast du Christian McCaffrey, der brutal abliefert. Bei den Browns hast du Myles Garrett und die Browns stehen jetzt, glaube ich, auch 7-3, meine ich.
Sowas, ja. Und die haben ja gewonnen, ja.
Ja, und das liegt halt an der Defense von denen und nicht an der Offense. Und du hast einfach dieses Jahr, finde ich, keinen Quarterback, der sich bis jetzt rauskristallisiert hat. Das kann sich ja jetzt noch ändern.
Ja.
Sie haben ja noch 7 Wochen. Aber sonst würde ich halt sagen, gib's doch mal einem Wide Receiver, einem Running Back, einem Defensive End.
Da kommen wir genau auf das Topic, auf das ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wenn in einem Jahr eine andere Position als die Quarterback-Position diesen Award gewinnen sollte, dann wäre es auf jeden Fall dieses Jahr. Weil, wie du schon gesagt hast, die Quarterback-Plays, sag ich jetzt mal, nicht so da sind wie die letzten Jahre. Weil die letzten Jahre konntest du immer sagen, ja, Leute, also ohne Patrick Mahomes, ohne, keine Ahnung, Josh Allen, was weiß ich, weil er auch immer in der Konversation war, so wie es halt immer war. Ne?
Lamar Jackson will ich übrigens noch mit reinschreiben.
Ja, Lamar Jackson auf jeden Fall.
Für die Ravens-Fans da draußen, ja. Den habe ich jetzt vergessen mal so nebenbei. Entschuldigung.
Ja, war das letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt eine komplett andere Geschichte. Also, weißt du, ich meine, und dieses Jahr kannst du, genau wie du gesagt hast, ein Myles Garrett, ein Tyreek Hill, kann man das schon sehen oder beziehungsweise einfach mal in die Konversation bringen, weil, ja, MVP ist halt der Quarterback Award, ja, Offensive Player of the Year, muss, wenn
Tyreek der beste wird, Nicht-Quarterback.
Ja, ist wenn es weitergeht, muss es Tua werden, Tyreek Hill und Defensive seitig ist es Myles Garrett momentan. Und das ist halt dann auch immer so, ja, ist es jetzt der Most Valuable Player oder ist es der Most Valuable Quarterback? Weil
gut, das ist halt das,
ist auch Auslegungssache, da haben wir, glaube ich, schon oft, also ausgiebig darüber diskutiert in anderen Folgen, aber
der Quarterback berührt halt in jedem Play den Ball.
Das stimmt,
das ja, ist halt
fast eben, ne? So ist ja nicht. So,
das ist gut. Achan hat sich wieder verletzt am selben Knie. A-Chain. Der war ja wieder zurück, hatte einen Carry für ein Yard und ist dann, glaube ich, wieder rausgegangen. Bitte. Muss man auch dazu sagen.
Ich probiere jetzt mal so ein Plätzchen.
Geht weiter.
Ja.
Wie heißt das? Das ist so ein, was habe ich da gesagt? Marzipan.
Marzipankissen. Habe ich gerade.
Marzipanrolle halt da.
Das ist Kissen. Das so reingerollt. Kissen. Ich habe es so gerade vom Macher persönlich oder Macherin persönlich eingeflüstert bekommen.
Eine Soufflöse oder ein Soufflé?
Ein Soufflixus.
Mhm. Ja. Nee, sonst noch zum Spiel, Max Crosby hat nicht so viel gemacht, weil Austin Jackson ein verdammt gutes Spiel hatte in der O-Line. Und da möchte ich nämlich noch kurz hingehen, weil ich eine verdammt lustige Statistik über Liam Eichenberg gehört habe. Das ist der O-Liner von den Dolphins.
War der nicht First- oder Second-Round-Pick vor ein, zwei Jahren, drei Jahren?
Second-Round-Pick meine ich vor 2 Jahren.
Der Name sagt mir was.
Ja, auf jeden
22,
Fall.
22, irgendwie sowas.
Hat er dieses Spiel, und ich muss jetzt lügen, ich glaube, als Left Guard gestartet. Und damit ist er der 2. Spieler in der NFL-Geschichte, der jede Position in der O-Line gestartet hat. Also nicht gespielt hat, sondern gestartet hat.
Und wer ist der einzige andere noch, weißt du das?
Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es war ein Titans-Spieler. Aber wir reden ständig, wenn wir über Verletzungen reden bei einem Team, eigentlich über irgendwas in der O-Line. Und ich habe mir gedacht, es muss doch mehr geben als 2 Spieler, die schon mal gestartet haben auf jeder Position. Aber er ist anscheinend der 2.
Nicht schlecht, ja. Aber das ist ja auch einfach der Grund, weil du an den verschiedenen Positionen auch andere Skillsets brauchst oder halt, weil du auch die Gegner sind ja anders. Also ja, die Positionen sind ja nicht ohne Grund.
Aber schau dir mal die Texans, und was waren es, die Texans in Woche 5 oder 6 oder so, wo wir gesagt haben, das spielen schon wieder die Backups von den Backups oder von den Giants, wie viele O-Liner sich immer verletzen. Da habe ich gedacht, es hätten schon mehr geschafft, aber.
Ja, da musst du auch erstmal gut genug sein, um dann zu starten. So, das stimmt, und dann ja auch in der Situation sein, dass wirklich sich verschiedene Positionen verletzen, weil du bist ja doch immer dann auf eine Position spezialisiert. Und ich sage jetzt mal, wenn du kein Center bist oder so, weißt du, als Center dann zu starten und dann hast du ja noch komplett, also hast du noch viel mehr Verantwortung und so für das ganze Spielwesen, ist dann glaube ich schon, also wahrscheinlich ist es genau die Statistik, dass das schon mal oft vorgekommen ist, so für Swing Tackles oder so, die halt immer reinkommen, wenn sich jemand verletzt, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt. Da, wo das dann schon öfter vorgekommen ist, aber starten ist, glaube ich, der ausschlaggebende Aspekt daran. Ja,
das ist das Wichtige.
Ja, witzig tatsächlich, ja. Die Dolphins. 7-3, AFC, Playoff Picture. Ja. Ich finde es immer interessant, wenn man sich anguckt, wie denn jetzt die Playoffs, wenn sie heute wären, ausgucken, finde ich immer ganz.
Würden sie, glaube ich, sogar gegen die Browns spielen.
4-5. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber das.
Doch, 4-5.
Das ist immer eine ganz, ganz lustige, wenn man sich das mal durchliest oder so und so. Ah, wenn ja, okay, das wären eigentlich interessante Playoffs oder so. Alter, wer ist denn jetzt hier schon wieder reingerutscht?
Aber wenn du gerade so in die Zukunft ein bisschen schaust, wenn die Dolphins, die spielen ja am Freitag, Preview, wenn sie gewinnen, sind sie Platz Nummer 1. Weil die anderen erst am Sonntag spielen.
Nummer 1. Wupp. Für 2 Tage, Nummer 1. So. Perfekt, ja. Wie gesagt, im Softland Power Ranking den größten Sprung gemacht. Jetzt auf Platz 5 die Dolphins. Gehen wir gleich zum nächsten, oder?
Bitte.
Die Rams stehen jetzt auf Platz 12. Stehen insgesamt 4-6. Sind 14 Plätze nach oben gegangen. Haben gegen die Seahawks gespielt. Die Seahawks stehen jetzt 6-4. Haben das Spiel verloren. Auf Platz 26 im Softland Power Ranking jetzt. Und bei dem Spiel, Geno Smith hat sich verletzt. Richtig?
Ja, am Ellbogen. Aber erste Reports sagen, er wird am Donnerstag spielen.
Echt? Das habe ich noch nicht gelesen gehabt.
Der hat ja auch am Ende, ist er auch wieder reingekommen.
Erinnerst du dich noch, als wir über das Spiel beim Plätzchenbacken in der Preview geredet haben, dass wir gesagt haben, ja, das ist auch so ein Kackspiel zu tippen?
Ja.
Also das war eh so eine ganz, ganz verrückte Woche. Und jetzt gewinnen die wirklich 17-16 dieses Spiel. Denkst du, wenn Geno Smith sich jetzt nicht verletzt, dass die Seahawks das Spiel holen? Weil Drew Lock hat er jetzt nicht so lange gespielt.
Ich bin mir weil die Seahawks.
Hätte Fahrradkette, ist ja immer
die
klar.
Die Seahawks haben nämlich auch ein Problem, was ich am Anfang vom Jahr von den Cowboys gesagt habe. Und zwar schaffen es dies. Die sind von der 20-Yard-Linie bis zur 20-Yard-Linie, sind die verdammt gutes Team. Und dann kommen die in die Red Zone und die schaffen es einfach nicht, Touchdowns zu machen. Ich meine, die haben jetzt schon wieder 3 Field Goals geschossen. Und ich meine, das 3. und 4. Quarter sah bei denen eh nicht rosig aus. Das heißt, die haben nach der Halbzeit eh nicht mehr viel gerissen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Geno Smith das da rausgerissen hätte. Vielleicht aber auch nicht. Viel interessanter finde ich, die Rams, die stehen jetzt 4-6. Und 2 von den Siegen kamen gegen die Seahawks.
Ja, der Sweep.
Ja, die haben erst 2 Spiele gewonnen und halt die Seahawks gesweept.
Ja, gut, was willst du sagen? Das sind immer noch. Ich weiß auch nicht. Also, die Rams, also Matthew Stafford war ja verletzt, der hat diese Woche wieder gespielt. Und die Rams sind so ein. Dieses Bill Belichick auf der anderen Seite irgendwie, weißt du? Also nicht so krass, weil wir sagen immer so, dieses Jahr die Patriots, ja, du sagst immer, Alter, okay, die sind kacke, okay, die sind immer noch Bill Belichick. Und bei Bill Belichick nimmt es ja gerade irgendwie ab, beziehungsweise bei den ganzen Patriots, weil sie halt wirklich einfach nicht gut sind. Und bei den Rams, die sind so unterm Radar, aber auch genau dasselbe, die Situation. So, du hast McVay und dann ist die Offense, die kann klicken. Wir haben Nakua, wir haben einen fucking Cooper Cup.
Der hat
und
sie die ja Defense,
dieses Spiel oder was? Mhm. Was?
Der das hat nicht so viel gespielt.
Halt's Maul. So. Das habe ich nicht mitbekommen, tatsächlicherweise, dass er sich verletzt hat im Spiel. Das ist ja übel scheiße.
Ja, so, deswegen hat er auch bloß einen Catch gehabt.
So, naja, okay, sie haben ja auch Cooper Cup. So blöd, wie es klingt, ne? So ist er nicht. Aber verstehst du, was ich meine? So, die Rams sind so ein Team, so, da kannst du nicht so wirklich so, ja, okay, das gegnerische Team hat das sicher, oder was heißt sicher, aber
die Rams sind halt
so ein Underdog irgendwie, ich weiß auch nicht.
Die Rams komisch. Sind halt, wie du so gesagt hast, so wie früher die Patriots oder sowas, die kämpfen halt für 60 Minuten, die hören nicht auf, Football zu spielen, bis wirklich die letzte Sekunde rum ist. Die hängen dann irgendwie immer so an deinem Bettzipferl dran und alles Mögliche und dann in den letzten Sekunden hauen sie ein paar Plays raus und gewinnen dann das Spiel. Wobei ich aber glaube ich auch meine, dass die Seahawks ja tatsächlicherweise am Ende, ach nee, die haben die gar kein Field Goal verschossen. Nee, haben sie nicht. Das letzte Field Goal war von den guten alten Rams. Weil irgendjemand hat ein Field Goal verschossen. Verdammt, wer war es denn? Ich weiß es
nicht. Ich esse gerade das
Plätzchen. Doch, hier, lecker. End of Game, Missed Field Goal, da ist es. Die Seahawks haben ein 55-Yard Field Goal verschossen. 55 Yards ist jetzt kein leichtes
Field Goal. Kann man verschießen. Das ist nichts, kein 30-Yarder, den man verlegt hat oder 20.
Irgendwie so, ich kann es dir auch nicht ganz richtig erklären, aber so über die Jahre würde ich sagen, so ein 50-Yard Field Goal, wenn das letzte Field Goal ist, dann bin ich so guter Dinge, dass er es schafft. 50 Yards ist so okay. Und dann, je weiter du von 50 Yards zurückgehst, desto exponentiell weniger Vertrauen habe ich in diesen Kicker. So, da fängt es dann an, so 51, oh ja, das ist schon über 50, ist schwierig. Boah, 55, das ist, boah, könnte schon. Und ab 60 ist dann eh so, ja gut, außer Justin Tucker vertraue ich das zurzeit niemandem.
Der gute alte Justin Tucker, dann machen wir auch 60 draus, kein Problem.
Ja. Letztes Jahr gegen die Rams war es doch das 64 oder 66 Yard Field Goal. Boah,
das war krass.
Gegen die Lions, glaube ich, nicht gegen die Rams. Nee, aber die haben das Field Goal verschossen. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, Geno Smith hat ja da wieder gespielt. Und die mussten ja dann logischerweise, sage ich mal, wenn es so 55 Yard Field Goal war, 10 Yards weniger, 45 plus 3 Yards für einen Snap sind es, glaube ich, immer ungefähr. Das heißt, die müssen ja an der 42-Yard-Linie gewesen sein. 2 Yards dazu, dann waren sie an der 44-Yard-Linie. Und anstatt, dass sie ihn nochmal, also Geno Smith, den Ball werfen lassen, weil der hat davor einen 21-Yard-Pass und einen 13-Yard-Pass angebracht, laufen sie den Ball, weil sie, glaube ich, keinen Fehler mehr machen wollen und spiken dann. So, und der Lauf war halt nur 2 Yards. Und jetzt tu mal, anstatt diesen 2 Yards, nochmal so einen 8-Yard-Pass, so einen schnellen über die Mitte machen, weil den Ball konnten sie ja danach nochmal spiken. Dann hast du halt kein 50-Yard-Field-Goal, sondern halt nur ein 46, 45-Yard-Field-Goal. Und
ich muss auch sagen, weil ich es gerade gesehen habe, ich zeige es dir jetzt gerade hier, das ist auch ein echt knappes Field-Goal gewesen. Ganz, ganz knapp rechts vorbei. Also das war ein halber Meter vielleicht.
Ja.
Aber so ist es halt, ne? Verschossen ist verschossen. Aber ja, gut.
Knappes Spiel?
Knappes Spiel. Wie gesagt, war scheiße zu tippen. Wenn ich jetzt endlich mal geschissen bekomme, hier die Tippspielgrafik nachzuholen, dann wüssten wir jetzt auch, wie wir
stehen. Die letzten Wochen liefen bei mir richtig gut.
Ich war, glaube ich, gar nicht so gut die letzten Wochen. Perfekt. Aber wir haben uns ja schon darauf geeinigt, glaube ich, dass die Zuhörer eh komplett abgeräumt haben.
Müssen sie.
Leute, es kommt. Vielleicht ist es Weihnachtsgeschenk an euch. Who knows?
Endlich.
So.
Ich brauche aber mal wieder ein bisschen Glühwein.
Ich habe meinen schon leer tatsächlich. Ja, so. Gut, lieber Tobias. Hast du sonst noch was über das Spiel zu sagen? Sonst würde ich gleich weitermachen.
Mach weiter.
Nämlich,
weil es sind viel witzigere Sachen passiert.
Gut, gehen wir zu 10 Plätzen Unterschied, zu 10 Änderungsplätzen im besoffenen Power Ranking.
Ich lieb's.
Zu den Bills Jets.
Ja? Ich lieb's.
Die Bills gewinnen dieses Spiel. Es stehen jetzt 6-5 und die Jets stehen 4-6. Bills jetzt auf Platz 17 und die Jets auf Platz 27. Also das sind zwei Teams, wirklich die Bills komplett am Abkacken gefühlt. Die Jets auch so ein ganz mediocre Team. Zach Wilson, er ist auch Third String Quarterback, viel zu geil. Reden wir bestimmt auch noch gleich drüber. Die Bills sweepen die Jets. 32-6.
Stimmt doch gar nicht, sweepen. Haben zerstört, aber das erste Spiel haben sie verloren.
Ja, das war jetzt nicht im Sweepen von beide Spiele gewinnen, sondern im Spieltechnischen. Entschuldigung.
Mann.
Da. Sie haben sie vernichtet, ja, in dem Spiel. 32-6.
Kopf.
Ah, weiß ich nicht. Nach dem kleinen Testchen hier, das geht schon.
Du wolltest ja nicht so viel.
Ja, muss ja noch nach Hause, mein Freundchen. So, 32-6. Tobi. Zach Wilson. Third String Quarterback.
Hinter Trevor Siemian.
Wollte gerade sagen.
Boyle.
Wie geil ist das?
Ich lieb's. Nein, ich lieb's nicht, weil sie nächste Woche gegen die Dolphins spielen und ich hätte lieber Zach Wilson als Quarterback gehabt, weil da weiß ich, was ich krieg.
Was aber, kriegst du denn? Ja, Geschenke.
Den Typen, der unterhalb von 50% seiner Bälle anbringt, pro Spiel mindestens einen oder zwei grobe Fehler macht. Ich glaube, also der hat ja dieses Spiel schon wieder unter 100 Yards geworfen und ich glaube, die letzten Spiele, so sein High oder sowas, waren gefühlt 150 Yards. Also.
Aber das Geile ist ja auch, Boyle hat ja danach, also der hat einen Pass-Attempt weniger, ja, der steht 7-14, hat halt 50% angebracht und Zach Wilson 7-15, 46%.
Das war, und das Geilste ist,
aber Boyle hat auch einfach die Interception auch, yeah, aber kein Touchdown und Zach Wilson hat den Touchdown.
Aber das viel Geilere ist eigentlich die Tatsache, dass der beste Passplay der Jets in diesem Spiel war einfach ihr Panther, Terran Morstead, der einfach einen 18-Yard-Ball angebracht hat bei einem Fake-Punt und ich lieb's. Wenn der beste Quarterback in deinem Team der Panther ist.
Wir lieben's. Also ich weiß nicht, die Jets. Was vielleicht auch interessant ist, Aaron Rodgers soll ja angeblich Woche 17 oder 18 war es, wieder spielen.
Also.
Da frage ich mich auch, Bruder, was los? Achillesfersenriss.
Es gibt ja, pass auf, jetzt kommt wieder das Nähkästchen. Es gibt ja erstmal. Oh,
jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
Ich glaube, Jake Glazerwatz, der hat gesagt, Aaron Rodgers hat den Packers, nicht Packers, den Jets, es tut mir so leid, Packers, den Jets schon wieder ein Video geschickt, wo er ein Workout macht und die waren, wow, was der schon wieder alles kann. Er hat gemeint, anscheinend dazu geschrieben, er möchte 4.12. ist es, glaube ich, wieder ins Training 12. kommen.
Achso, okay, wollte ich sagen.
Weil du musst ja erstmal auch ins Training kommen.
Boah, wie heißt dieses Plätzchen?
Das ist die Zitronenschnitte oder Stange oder so.
Zitronenschnittchen?
Mit Himbeermarmelade in der Mitte und oben nochmal mit einer
Ach, mit glitzerfarbenen Glitzer?
Und mit glitzerfarbenen Glitzer. Oben ist aber, wo du abgebissen hast, auch nochmal dieses Zuckerwasser da quasi so. Wie heißt das? Glasur?
Das ist Zucker.
Es ist ja nichts anderes. Okay. Zucker und Zitronensäure und vielleicht ein bisschen Wasser, wenn es nicht genug ist, und dann so umrühren und dann kannst du das so drauf träufeln und das wird dann fest. So funktioniert
genau
das.
Genau so. Bei Bier und Backen.
Nee, und 4.12. angeblich will er wieder ins Training kommen. Und das war jetzt das von NFL-Medien oder von Leuten. Aber dann gibt es andere Leute, die ja behaupten, dass Aaron Rodgers gar keinen Achillesfersenriss hatte. Dass das alles nur inszeniert war, weil seit der Corona-Pandemie hat er immer noch eine Rechnung offen mit den Ärzten und mit der normalen Medizin und er will einfach zeigen,
dass die alternative Medizin besser ist.
Ja, und da gibt es eben jetzt die Theorie, dass er gar keinen Achillesfersenriss hatte, sondern dass das alles nur gestaged war.
Macht er einen auf Kim Jong-un. Kim Jong-un muss nicht schlafen.
Ja.
Hey, folgenden Titel. Aaron Rodgers ist Kim Jong-un.
Und da gibt es halt ein paar Leute im Internet, die Kim Jong-un nachsagen, dass das alles nicht so passiert ist.
Homöopathie anwenden, ein bisschen das Wasser klopfen, ein bisschen Aroma drin, dann hat sich das, ne?
Genau.
Geil.
Was ich dann aber
fühl ich,
noch.
Fühl ich.
Was ich dann dabei aber noch dazu sagen will, kurz. Ich muss bloß eine Statistik kurz zusammenaddieren. Die Anzahl, die ich jetzt gefunden habe, ist 7. Falls Aaron Rodgers wieder ins Training kommt am 4.12., wir sagen mal, er braucht eine Woche, zwei Wochen Training und dann vor Weihnachten wieder sagt, hey Leute, komm, ich will aufs Footballfeld.
Also am 21.
So ungefähr.
Ja.
Ich möchte den Arzt sehen, der sich mit Football auskennt, der sagt zu Aaron Rodgers, hey, das ist eine richtig gute Idee. Du, der jetzt gerade die OPs und alles hatte, dann viel zu früh mit der Heilung fertig ist, kann ja sein, ist ja so, oder könnte so sein, aber hinter der O-Line, was ich nämlich gerade zusammengezählt habe, war die Anzahl der Sacks. Es waren 7. Und wir wissen, dass die Hälfte der Bills Defense verletzt ist. Die haben die Quarterbacks von den Jets 7-mal gesackt. Aaron Rodgers kann vielleicht einen oder zwei ausweichen, weil er den Ball einfach schneller wegkriegt. Aber meiner Meinung nach, falls der nach der Saison nochmal spielen will, wäre das vielleicht keine so gute Idee.
Ja, und vor allem, du musst es ja in, also die Jets stehen jetzt 4-6, ne? Wen haben sie dann noch als Gegner, der
die Bills kommen jetzt.
Die Dolphins kommen, das wollte ich gerade sagen. Dolphins, okay, schwierige Nummer, ne? Falcons, okay, kann man drüber diskutieren, das ist ein machbares Spiel für die Jets. Leider.
Mit Tim Boyle.
Die Texans, ja, dann wieder die Dolphins, die Commanders, die Browns und die Patriots. Sagen wir jetzt einfach mal, die Falcons, die Commanders und die Patriots sind Spiele, die können sie durchaus gewinnen, über solide Defense und mediocre Quarterback-Play, der den Ball einfach nicht Turnover, also den Gegnern gibt, ne? Dann hast du aber noch die Browns, zweimal die Dolphins und die Texans mit CJ Stroud. Ja, okay, er hatte jetzt die Interceptions, aber Leute, er spielt immer noch verdammt gut, ja? Keine Frage. Und die Texans sind ein sehr gutes Team zum Angucken, die machen Spaß. Und ganz ehrlich, in dem Matchup, wenn ich die beiden Teams gerade sehe, würde ich auf jeden Fall die Texans tippen. So, dann denkst du dir, okay, dann holst du jetzt maximal, sagen wir jetzt mal, 3 bis 4 Siege. Dann stehst du besterweise 10-6. Nee, 10-8. 10-8.
Mit 4 Siegen stehen die 8-10.
8-10, ich bin bescheuert. 8-10, Entschuldigung. Reicht das für die Playoffs? Und vor allem, wenn du dann in den Playoffs bist, bringt es dir so viel? Also,
mit 8 Siegen kommst du in der AFC nicht in die Playoffs. Kann ich dir jetzt versprechen.
Stimmt, da kommt auch noch, dass es nicht die NFC ist. Mit der NFC kannst du ja noch mit gefühlt 3 Siegen in die Playoffs kommen. Gefühlt.
Wenn du in der NFC South bist.
Das sowieso. Aber auch allgemein. So, dann ist ja die Frage wirklich, Aaron Rodgers, bleib doch einfach sitzen. Das bringt doch dieses Kack
ja nichts.
Es bringt doch dieses Kack ja nichts.
Ich meine aber auch, dass er gesagt hat, dass er nur zurückkommt, wenn die Playoffs noch möglich wären oder wenn er sieht, dass es funktionieren könnte.
Ja, aber wenn jedes Spiel von dir make it or break it ist, ganz ehrlich, entweder du sagst dir, ja, ich sitze jetzt dieses Kack ja noch aus, nächstes Jahr geht's ab und ich reise mir nicht in den ersten 3 Minuten der Season die Achillesferse. Ja.
Das ist ein guter Plan.
Übrigens, bring mich zum nächsten Thema, das, was ich gehört in dem Podcast, was ich ganz interessant fand, die Diskussion, wenn sich ein Spieler verletzt, ja, wird ja im Broadcast öfter mal die Verletzung an sich öfter in Zeitlupe gezeigt. Bist du dann eine Person, die sagt, ja, ich möchte es einmal sehen und dann war's das? Oder bist du jemand, der sagt, ja, okay, zeig's mir in jedem scheiß Winkel so ungefähr 1400 Mal, dass ich es auch jedem gesehen habe und wenn die Achillesferse reißt, genauso Frame für Frame für Frame, wo dann diese Achillesferse...
Das ist einfach, das ist jetzt so ein blödes Beispiel. Das ist, man sagt doch immer so beim Autounfall, dass man nicht so wegschauen kann.
Ja, wie heißt das Phänomen? Ich weiß genau. Da hatte ich erst und gestern den
ich bin immer einer, dann liegt einer am Boden und ist immer mal ehrlich, im Football passieren so Sachen so
Sensationsgier.
Schnell. Sensationsgier, okay. Und im Football, die Spieler bewegen sich so schnell und alles. Ich mit meinem ungeschulten Auge, ich sehe das nicht so wirklich, was da dann passiert, zumindest bei Verletzungen. Das heißt, einmal die Slow-Mo möchte ich schon sehen. Und danach kommst du dann immer so das zweite und dritte Mal und man will eigentlich schon gar nicht mehr so hinschauen, weil ich das halt auch, weil man kennt es ja so als Sportler oder sowas, wenn man sowas sieht, das ist dann immer so, oh,
zum Glück ist es nicht mein Knie oder so.
Ach. Ja, aber man guckt dann trotzdem immer wieder hin und ich weiß nicht.
Also hast du jetzt keinen Take dazu, ob das eher so gezeigt, weil es wird manchmal schon echt oft gezeigt. Also ich glaube, bei wirklich, also man muss ja differenzieren, bei wirklich schlimmen Verletzungen, da zeigen sie es auch gar nicht. Wenn man jetzt mal an Damar Hamlin zum Beispiel denkt, wo es jetzt Verletzung ist, aber auch eine Verletzung gewesen, kann man das Verletzung nennen? Wir wissen alle, was passiert ist. Ja. Da wurde es jetzt nicht die Zeitlupe gezeigt, wie er dann nochmal umgefallen ist oder nicht mehr aufgestanden ist. Auch komplett zu Recht, keine Frage, aber bei so manchen Verletzungen denke ich mir so, ja Leute, muss es jetzt zum 46. Mal kommen? Weiß ich nicht. Aber dann ist es wieder so, ja, irgendwie, okay, doch, irgendwie nicht geil, aber so, da,
Es gibt dann nichts Besseres, als danach auf die Social-Media-Kanäle zu gehen. Ja, und es kommt einfach nochmal zehnmal.
Jeder greift die Likes ab, weil ja, die Verletzung von Aaron Rodgers, wie viele Tweets es da wieder, ach, hör mal auf. Wie viel Exes es da wieder gab. Scheißdreck. Ex.
Halt's Maul. So. Ja, Marco, Jets-Seite, wir haben genug gerantet und uns witzig gemacht über Zach Wilson, Boyle und Terran Mostert. Bills, hey, die haben 32 Punkte gemacht. Die haben Ken Dorsey davor gefeuert.
Juhu!
Jetzt mit ihrem neuen Offensive Coordinator Joe Brady. Was sagst du dazu?
Es hieß doch, dass es auf jeden Fall, das haben wir uns doch sogar letzte oder vorletzte Folge darüber unterhalten, dass bei den Bills einfach offensiv dieser Gameplan, den er sich ausgedacht hat, einfach nicht funktioniert. Und dass Josh Allen Hero Ball spielen muss, jedes Spiel alles geben muss, sonst läuft es einfach nicht. Das haben wir doch gesprochen. Und ich glaube, dann ist das auch der richtige Move, um ja, da mal einen neuen Wind reinzubringen, weil diese Offense von den Bills, die ist einfach komplett stagniert irgendwie.
Ich würde jetzt so ein, also ja, du hast natürlich völlig recht. Was ich bloß so interessant finde, ist, ich hab mir das Spiel nochmal so angeschaut und auch Josh Allen angeschaut. Er hat eine Interception, ja, das war aber eine Hail Mary am Ende von der ersten Halbzeit. Also das war halt, ja, okay, fuck it, vielleicht kriegt man den Touchdown oder nicht. Solche Interceptions muss man ja immer, finde ich, einklammern, weil, hey, man versucht's halt. Sonst sah die Offense eigentlich genau gleich aus. Das Einzige, und ich weiß es jetzt nicht, ob es am neuen Offensive Coordinator liegt oder ob jemand einfach Josh Allen gesagt hat, hey Josh, wir spielen heute gegen die Jets. Die machen nicht mehr als 10 Punkte. Nimm den Checkdown, irgendwann laufen wir schon übers Feld und wir brauchen heute nur 2 Touchdowns, okay? Nimm den Checkdown, weil Josh Allen hat dieses Mal wirklich, so wie du es gesagt hast, nicht Hero Ball gespielt, sondern hat verdammt oft den Checkdown genommen, was er die Spiele davor nicht gemacht hat mit Ken Dorsey. Und dadurch, dass er immer die kurzen Pässe genommen hat, ist die Jets Defense natürlich nach vorne gekommen, weil es gab, meine ich, auch einen relativ langen Touchdown. Ich meine 81 Yards von Khalil Shakir, der halt dann einfach weggerannt ist vor allen, weil die Jets halt komplett vorne standen, weil halt Josh Allen immer den Checkdown genommen hat. Muss ich jetzt schauen, ob das die nächsten Spiele immer noch so ist? Ob quasi Joe Brady ihn jetzt soweit hat, sagt, hey komm, lass uns langsam anfangen, wir schauen, was uns die Defense gibt, nimm den Checkdown, spiel kein Hero Ball und hey, wenn das lange Ding offen ist, werf einfach. Dann kann es sein, dass er auf Joe Brady mehr hört oder sich mit ihm besser versteht als mit Ken Dorsey, aber vom Gameplan an und für sich, also die hatten jetzt nicht mehr Motion drin oder krasse neue Spielzüge und alles. Gut, es war jetzt auch erst eine Woche, aber hey, 32 Punkte, die Jets Defense, die spielt eigentlich immer solide, muss man auch erstmal hinkriegen. Auch.
Ja gut, ich meine, aber irgendwie die Jets, die Bills, für die sieht es aber auch playoff-technisch und allgemein einfach nicht gut aus dieses Jahr.
Oh, die nächsten Wochen sind bei denen brutal hart.
Oh ja, ich sehe es gerade. Die haben jetzt die Eagles. Die Eagles, dann haben sie eine Bye-Week, dann die Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots und Dolphins. Chargers und Patriots. Patriots lassen wir mal außen vor. Chargers.
Wenn sie nicht selber über ihre Schnürsenkel fallen.
Genau, wie Chargers und vielleicht ist Brandon Staley bis dahin ja gefeuert und dann kriegen sie mal einen neuen Wind rein. Wahrscheinlich dann haben sie so Pech, dass Brandon Staley einfach in Woche 15 gefeuert wird und dann haben sie spielen sie gegen die Chargers in Woche 16. Aber über Brandon Staley wird, glaube ich, eh noch in dem Spiel der Chargers gegen. Nicht gegen die Browns, gegen wen haben sie nochmal gespielt?
Gegen die Packers.
Gegen die Packers zu reden sein. Dankeschön. Ja gut, Bills, wir werden sehen, aber sieht nicht so rosig aus, die Zukunft. Ich würde tatsächlicherweise, du hast vorhin erwähnt, die Jets, die wurden, hatten wie viel? 7-6 waren es. Ich würde zu dem letzten Movement in unserem Softenham Power Ranking und auch gleichzeitig zu einem Spiel gehen, wo ein weiteres New York Team sogar noch mehr Sex zugelassen hat, nämlich die New York Giants gegen die Commanders. Und die Giants haben 9 Sex zugelassen. 9 verfickte Sex, Tobias. Aber haben das Spiel trotzdem gewonnen. Sogar nicht, knapp. Die Titans sind jetzt 3-18 auf Platz 24 im Softball Power Ranking. Commanders ein Platz nach unten auf Platz 25. Logischerweise stehen jetzt 4-7. 31-19. Und bei den Giants wissen wir, wer hat DeVito gespielt?
Ja, Tommy DeVito.
Er hat dieses Spiel einfach keine Fehler gemacht, beziehungsweise Turnover generiert. Das war eigentlich das Ausschlaggebende. Aber die Commanders, ohne Scheiß, das ist so ein komisches Team. Ron Rivera, vielleicht redet man da nachdem über das Spiel ein bisschen DeVito gesprochen haben, drüber. Ich weiß nicht, die Commanders haben irgendwie die Eigenschaft, das habe ich jetzt bei mehreren Podcasts und so Blogposts gelesen, die haben einfach die Gewohnheit, ab und an so einen gefühlten Highschool-Quarterback einfach wie ein Hall of Famer aussehen zu lassen, beziehungsweise manchmal, die lassen dann Sachen zu und an anderen Spielen sind sie wieder komplett kompetitiv gegen Teams, wo du sagst, ja, hey, warum seid ihr denn jetzt so? Also, das hat gar keinen Sinn.
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kann dir über das Spiel relativ wenig sagen, weil ich habe dann die Statistiken gesehen. Ja, die Giants haben den Quarterback, Tommy DeVito wurde 9-mal gesackt, gell? Mhm. Die Giants haben, glaube ich, aber auch Sam Howell irgendwie 7-mal gesackt und hatten auch 4 oder 5 Turnover mit 4. Dabei.
Alter. 4 Fumbles hatten sie, 3 davon haben sie verloren und 6 Turnovers hatten sie insgesamt.
Ja, also das sagt ja schon eigentlich alles aus, oder?
Das Geile war auch, dass sie 403 Yards Offense hatten und die Giants halt 292.
Ja, na klar. Wenn du
ständig den Ball... Ja, du kriegst ja alles geschenkt, das ist keine Frage. Aber ich weiß nicht, diese Commanders machen mich einfach fertig. Also, das ist ein komisches Franchise. Und ich bin immer noch sauer, dass sie sich nicht die Washington Red Wolves genannt haben, sondern Commanders. Richtiger Scheißname.
Aber Ron Rivera ist nach der Saison auch definitiv weg.
Denkst du, er kriegt nochmal einen Head-Coaching-Gig?
Nö.
Nach der gescheiterten Zeit bei den Panthers und jetzt
bei den Commanders. Ich glaube, der wird, wenn er weitermacht, vielleicht irgendwo...
Riverboat Ron wird
irgendwo als Defensive Coordinator eingestellt oder halt so als Linebacker-Coach und arbeitet sich dann wieder hoch auf Defensive Coordinator. Ich glaube, der wird kein Head Coach mehr. Bei den Panthers muss es eigentlich ja auch so sehen, bei denen lief es ja jetzt auch nicht mal so richtig rosig. Ich glaube, Cam Newton hatte, als er da war, nie 2 Winning Seasons hintereinander. Die sind damals einmal zum Super Bowl gekommen mit einer unglaublich guten Saison. Aber die waren halt da auch schon, wie du jetzt bei den Commanders gesagt hast, die waren von Jahr zu Jahr dann irgendwie wieder richtig gut und dann wieder, ja, okay, nicht so gut.
Ja, bei den Commanders ist es auch Spiel zu Spiel so. What the fuck, was macht ihr denn?
Ja, und das ist halt... Meiner Meinung nach kriegt er keinen Head-Coaching-Kick mehr.
Mhm. So.
Aber Tommy DeVito, hast du gesehen, hat die beste Touchdown-Celebration überhaupt.
Hab ich nicht gesehen.
Er hat
den Italiener gemacht.
Er hat den Italiener gemacht mit seiner Hand.
Nee, seine Daumen an seine 4 Finger und hat Babidi-Bubidi.
Und danach ist er wieder zu seiner Familie heimgefahren.
Und hat Pasta gemacht.
Nein, nicht Pasta gemacht. Sein Lieblingsessen, weil er ist ja ein Jersey-Boy, ist irgendwie Chicken irgendwas. Bestimmt hat dann die Mama seine Wäsche gemacht und sein Trikot gewaschen und ihm danach Chicken Poppers zubereitet.
Und sein Vater hat ein weißes Unterhemd an.
Sie.
Und dann hintergeschleimte Haare. Wichtig, wichtig.
Ich liebe den Kerl. Tommy DeVito hat jetzt so viele Siege. Nee, hat er jetzt nicht sogar schon mehr Siege als Bryce Young? Mhm. Ich weiß es nicht.
Aber Brian Daboll, Head Coach der Giants, steht ja jetzt auch insgesamt negativ immer noch, ne, mit den Giants. Irgendwie, was war es, 12-15 oder so? Ich habe die Zahlen leider nicht mehr richtig
im Kopf. Ja, die sind letztes Jahr halt sauknapp irgendwie mit 9-8-1 oder so in die Playoffs gekommen, weil ich glaube, letztes Jahr haben sie ja gegen die Commanders einmal unentschieden gespielt. Haben dann halt gegen die Vikings gewonnen in der Wildcard-Runde. Und vielleicht hat sich Daboll auch irgendwie so ein bisschen selber verarscht. So, Alter,
wir sind's, wir können was.
Und hat dann Daniel Jones, ja, aber wir haben da auch schon länger drüber geredet, die werden einen hohen Draft-Pick haben. Nächste Woche übrigens das wichtigste Matchup dieses Jahr für die Giants. Spielen gegen die Patriots, falls du nachgucken willst.
Mhm.
Draft-Position.
Yes.
Weil ich habe ja schon vor Wochen gesagt, dass sie aus dem Vertrag von Daniel Jones nach dem nächsten Jahr ganz leicht wieder rauskommen. Das heißt, die haben alle Sachen offen.
Ja, die sind halt, ja. Tank Bowl ist aber auch mal geil jedes Jahr. Ich lieb's.
Ich liebe aber Tank Bowls, weil wir sagen ja immer, das Team tankt nicht, sondern eher das Front Office tankt. Ich liebe Tank Bowls, die dann so 36, 34 ausgehen, wo einfach keine Defense gespielt wird. Mhm. Besten Spiele überhaupt.
Tobi, ich lieb's. Ich möchte zum nächsten Spiel gehen, bevor ich dir sage, weil in unserem besoffenen Power Ranking war tatsächlich kein Movement mehr sonst drin.
Verrückt.
Ich möchte dir ein Spiel vorstellen, aber nicht anhand der Teams oder dem Score, sondern anhand der Time of Possession. Und da möchte ich dich raten lassen, Time of Possession und Total Yards, welches Spiel es war, ob du es weißt. Team 1 hatte 40 Minuten und 42 Sekunden den Ball. Ja? Und Team 2 hatte 19 Minuten und 36 Sekunden logischerweise dann den Ball. Das Team 1, also das 40 Minuten den Ball hatte, hatte 334 Yards Total Offense. Und das andere Team 338 Yards. Also die hatten doppelt so viel Zeit den Ball, haben aber 4 Yards weniger Offense gemacht. Weißt du, welches Spiel es ist? Weil ich finde es ein unfassbar lustiges Stat, auch wenn man weiß, was für ein Spiel das ist.
So, ich habe nur gerade kurz die Matchups offen.
Ja, ist gut.
Weil ich habe da heute schon was so mitbekommen. Aber man muss ja immer schauen, was denn dann so passiert sein könnte. Weil, so.
Machst du Ausschlussverfahren?
Weiß ich noch nicht. Cowboys Panthers kommen ja mal ausklammern, weil das ist da nicht passiert. Steelers Browns ist natürlich immer ein witziges Unterfangen, wo man drüber reden könnte, dass es das Spiel gewesen sein kann. Weil du hast ja gesagt, die Leute mit mehr Zeit haben weniger Yards gemacht. Mhm. Weiß ich aber nicht. Cardinals Texans.
Ja, weil vielleicht doppelt so viel Zeit ist vielleicht schon heavy.
Das ist schon heavy, ja. Da kann man nichts sagen.
Mhm. Bin mal gespannt.
Ich hab das aber auch irgendwo gehört. Vikings Broncos? Was ist da alles passiert? Da haben die Vikings gut Punkte gemacht, haben dann nicht gescored und die Broncos sind von hinten gekommen. Courtland Sutton hatte wieder einen geilen Catch.
Ja, zu lieber Tobias.
Bears Lions. Die Lions müssten aber ein paar gute Yards gemacht haben. Bucks 49ers war es auf keinen Fall. Chargers Packers? Nee, ich glaube auch nicht. Das heißt, wir sind jetzt bei den Cardinals, Texans, Bears, Lions. Steelers Browns war es nicht. Das heißt, wir sind. Ich nehme die Cardinals Texans.
Nein. Es sind die Bears Lions.
Es waren doch die Bears Lions.
Bears Lions. Die Bears haben tatsächlicherweise, wie gerade schon gesagt, über 40 Minuten im Ball gehabt. Also doppelt so lang wie die Lions, weil die hatten knapp 20 Minuten. Also knapp weniger als 20 Minuten. Und die Lions gewinnen dieses Spiel noch 31-26 in einer wirklich fantastischen Fashion, am Ende im vierten Quarter noch 17 Punkte gemacht, noch ein Safety kreiert sozusagen. Wie heißt der Hutchinson? Wie heißt das?
Aiden Hutchinson.
Aiden Hutchinson, Dankeschön. Hat kein dann noch Problem. Einen Strip-Sack gehabt und dann in die Endzone schön den Ball. Der O-Line-Spieler, der ihn aus der Siege gekickt hat, oder er?
Ja, der O-Liner, das finde ich clever, weil ich habe mir auch gedacht, Alter, was ist der O-Liner für ein Dab? Aber der O-Liner wollte sich, glaube ich, gerade so hinwerfen auf den Ball oder was und Aiden Hutchinson war halt noch hinter ihm und schupft ihn so und dann machst du ja immer so diese zwei Schritte, dass diese du dich Ausfallschritte, fällst. Und genau bei einem von diesen Schritten trifft er halt diesen Football und kickt ihn außerhalb von der Endzone.
Ja, wie gesagt, also die Lions haben den Comeback-Win geholt, war wirklich impressive. Und sie hatten trotz 20 Minuten weniger Zeit wirklich 4 mehr Total Yards mit 338 als die Bears. Finde ich einen richtig geilen Stat. Noch einen geilen Stat finde ich, dass die Lions, die stehen jetzt 8-2 in der Season. Weißt du denn, welcher US-Präsident letztes Mal war, als die Lions 8-2 standen?
Kennedy.
Ja.
Natürlich weiß ich
das. Das ist schon. Wie lange? Wann war die Assassination? Oder wann war das? In welchem Jahrzehnt?
80 oder sowas?
Oh Gott, wir blamieren uns, glaube ich, jetzt richtig in Geschichte. Ich google mal lieber, bevor wir uns jetzt hier. So, Kennedy-Präsidentschaft.
Oder 60. 80 oder 60. 80.
So. Drrr. So, am 22. November 1963 in Dallas.
Ah, es war doch 60.
Es war die 60er. Alter Vater, das sind einfach 60 Jahre. Knapp.
Ja, ist krass, gell?
Ey, ja, Junge, Alter, das muss es erstmal geben. Die Lions, eine Franchise für sich. Aber wie geil ist denn bitte dieses Teams? Wie sehr feiern wir die? Amon-Ra St. Brown ist ja immer noch der, ja, Frontrunner in Receiving Corps der Lions und Dan Campbell als Head Coach. Also das war so ein gutes Hire. Also seitdem er da ist, feiern wir ihn ja. Und bei denen läuft es einfach, ganz ehrlich.
Ja, bei denen lief eigentlich erstmal gar nichts. Weil Jared Goff hat auch 3 Interceptions geworfen. Die hatten ein richtig beschissenes Spiel.
Ich hatte das jetzt auch Justin, die Season gesehen, du
Justin Sack. Justin Fields hat richtig abgeliefert, aber die Bears konnten den Sack einfach nicht zumachen. Justin Fields, 104 Rushing Yards, aber hey, er ist doch ein Quarterback. Richtig. Ja. Hat aber ein gutes Spiel gehabt.
Du musst auch erstmal schaffen, als Team mit über 40 Minuten im Ball Possession und 4 Turnovers von den Gegnern ein Spiel zu verlieren.
Ja, die können schon gut Football spielen, wenn sie dann wollen.
Das ja, war, die hatten irgendwie du hast ja ein Defizit von 12 Punkten, glaube ich, am Ende und hatten nur noch 3 Minuten zu spielen, haben es dann trotzdem geschafft.
Ja, das ist einfach die im vierten Quarter war das dann einfach der eine Touchdown-Drive, dann haben die Bears den Ball nochmal zurückgekriegt, war dann ein schnelles 3-and-out, dann haben die Lions nochmal schnell einen Touchdown gemacht und dann war das Spiel eh schon wieder komplett gedreht und die Bears mussten quasi übers Feld laufen und dann hat die Defense noch einmal die Stellschrauben angepasst und wie du gesagt hast, Aiden Hutchinson mit dem Strip-Sack. Und gute Teams können schlechte Spiele haben, aber am Ende vom Tag schaffen sie es doch immer irgendwie wieder.
Ja. Wenn wir schon bei schlechten Spielen sind,
war kein schlechtes Spiel, das war ein cooles Spiel.
Ja, das am Ende war fantastisch. Das ist ein spaßiges Ende gewesen, auf jeden Fall. War
super. Ich hatte ja auch noch irgendwelche dummen Sachen.
Wir haben, falls es noch einfällt, sag es dann einfach, weil ich wollte jetzt die Überleitung, weil wir jetzt schon 50 Minuten schon wieder reden.
Ja, weil die Woche viel witzig war.
Genau. Reden wir doch über dieses.
David Montgomery, der war letztes Jahr bei den Bears, hat den letzten Touchdown gemacht. Wichtig.
Ja. Ja, die Steelers Browns, Tobias. Wir haben über hässlichen Football geredet. Wir haben genau gesagt, was das für ein Scheißspiel wäre. Und wir haben genau gesagt, das können die Steelers auch holen. Und aber es ist genauso ein Spiel, wo ich glaube ich auch, ich weiß gar nicht.
Die Browns bei ekeligen Spielen.
Die Browns. 13-10 gewinnen sie dieses Spiel. Und ich, also eigentlich finde ich die geilste Szene aus diesem Spiel, wo ein Helm auf dem Boden liegt von den Steelers. Super. Miles Garrett hebt diesen Helm auf. Und dann kommt dieser Steelers-Spieler so ein bisschen schneller angelaufen und nimmt ihn so, also Spaß, den Helm weg, so, nee. Und dann nimmt Miles Garrett so seine 2 Arme so an die Seite und sagt so, hä? Nee, ich wollte nicht hauen, weil wir erinnern uns alle, Mason Rudolph damals mit Miles Garrett, was da passiert ist, als Miles Garrett da mit dem Helm nach ihm geschlagen hat, was immer noch so ein Fiebertraum ist, dass das überhaupt passiert ist, das kannst du ja auch keinem erzählen.
Ich muss aber auch tatsächlicherweise sagen, ich habe das gefühlt vergessen gehabt, bis ich dann auf X eben das Video gesehen habe mit The Steelers gotta have flashbacks from last year oder wann auch immer das war.
Das war, nee, zwei, nicht, war das die Zeit 20, 2021 oder so? 2021, ach
ja. Und dann ich so, ah ja, stimmt, da war ja
wirklich, was. Wirklich super. Also es war wirklich Comedy-Gold.
Die Steelers-Fans, ich habe es gelesen, ein paar wollen wieder Mason Rudolph zurückhaben. Und ich finde das einfach extrem witzig. Weil Mason Rudolph gefühlt war ja von der Fanbase verhasst, weil der hat ja Ben Roethlisberger damals abgelöst. Mhm. Keiner konnte ihn leiden, dann hat er schlecht gespielt und jeder hat ihn gehasst und jetzt kommen die ersten Schreie von wegen, ja gut, wenn du dir die Statistiken so anschaust, dann war Mason Rudolph schon besser als Kenny Pickett. Ich kann dir nicht mal sagen, ob der bei den Steelers noch ist oder nicht.
Ich weiß auch keine Ahnung, wo der ist. Aber ja, das, ich weiß nicht, hast du dieses... Es gibt ja so Franchises wie die Packers, die sind zu lange, Packers, Patriots und Steelers, die waren zu lange in dieser, in dieser Komfortzone von, ja, wir haben unseren Quarterback, der funktioniert einfach immer, da kann der elevated das Talent um ihn rum und du hast andere Baustellen, da kannst du dich erstmal drum kümmern, das passt ehemals. Also es war mit Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers und Tom Brady war das immer so. Und jetzt hat, wo alle drei Teams aus dieser Komfortzone raus sind, da merkst du richtig, wie es bröckelt und vor allem in der Fanbase. Das merkt man dann so. Ich finde das richtig lustig. Bei den Patriots, das sind die whiny Bitches von immer, wo man immer sagt, ja, Jetzt wisst ihr mal, wie man sich fühlt, ein normales Team zu sein, ihr kleinen Wichser. Genau, also es ist so geil.
Ich kann es nur wiederholen. Rich Eisen, damals als Tom Brady damals zu den Buccaneers gegangen ist, wo er zu Chris Brockman, das ist quasi einer von den anderen Hosts, gesagt hat, ich glaube, der hat das in jedem Segment dann immer wieder gesagt, welcome to the rest of us. Und du merkst es einfach, es ist schwierig, in der NFL ein gutes Team zu stellen, und es ist noch schwieriger, ein gutes Team zu stellen, wenn du einfach keinen Franchise-Quarterback hast.
Ja, und
das schaffen die wenigsten.
Und es ist schier unmöglich, eine Dynastie zu gründen.
Ich meine, schau dir mal die Cleveland Browns an. Die haben sich Joe Flacco zum Practice-Squad gesigned, weil sie Maus und Mann an die Texans verkauft haben, Deshaun Watson dann suspendiert wurde, Season-Ending-Injury jetzt hat und mit DTR sie nicht wissen, ob es funktioniert oder nicht. Joe Flacco, der war davor bei keinem anderen Team. Das ist halt dieser ehemalige Quarterback
Ich weiß nicht, ob das unbedingt traurig ist, aber so, nee, es ist halt Joe clever. Flacco von Starting Quarterback zu, ja, kein Team will dich und du gehst zum Practice Squad der Browns.
Ja gut, das haben sie halt jetzt vor dem Spiel noch gemacht und so, ja, weil der wird ja jetzt dann nicht direkt starten. Aber kann das sind halt nicht, dann so diese, ich sag's jetzt mal wirklich so, diese uralten Veterans. Ich meine, letzte Woche haben es ja die Rams mit Carson Wentz gemacht, weil die Quarterbacks, die fliegen gerade um, wie Fliegen gefühlt, wie Eintagsfliegen.
Ja.
Und die Trade-Deadline ist rum und du kannst dir niemanden mehr holen, also schaust du halt auf die Straße und das Einzige, was
du
da
findest, du den heroinabhängigen Joe Flacco.
Ja, und ich wollte sagen, Philip Rivers hat sein 10. Kind bekommen, aber okay, er kann halt jetzt eine Offense stellen.
Er hat halt doch schon 12 bestimmt.
Nee, der hat erst letztens das 10. gekriegt.
Junge, Alter. 10 Kinder, Mann.
Ja.
Da weißt du ja, ach Gott, ich wollte gerade sagen, da kannst du ja gar nicht alle Namen merken, aber er kann sich Playbook auch merken, also soll da kein Problem sein. So.
Ja, noch zu dem Spiel so generell. Ich weiß nicht, warum die Steelers ihrem Running Back Warren nicht mehr Touches geben. Also bei dem Spiel, muss man ja dazu sagen, Punkte waren ja ein Premium. Also ja, wirklich.
Dann haben die Zahl verändert hat.
Dann haben die Steelers ja nichts auf die Kette gekriegt. Und das Einzige, was irgendwie mal funktioniert hat, war der eine 74-Yard-Lauf von Warren. Der hat einen Touchdown gemacht mit dem Lauf. Das sind 70% der Punkte von den Steelers. Mit Extrapunkt.
Mhm.
Der hatte 9 Carries für 130 Yards und Najee Harris hatte 12 Carries für 35 Yards. Ja, du hast einen First-Round-Pick für Harris verwendet. Aber ich finde, man sieht schon die letzten Wochen so, dass Warren eigentlich der bessere Running Back ist. Und bei so einem Spiel, hey, der hatte gerade einen 74-Yard-Touchdown, wir kriegen nichts auf die Kette, vielleicht schafft er ja noch einen 50-Yarder.
Aber da sind wir doch wieder fast für Circle mit der Kritik, die dann, okay, Mike Tomlin kann sich die Kritik auch irgendwo hinstecken, weil mit dem Rekord und der Coaching-Tenure, der hat, ich wollte gerade sagen, dass er dann von der Fanbase Shit bekommt.
Und
ich vergiss den Take, gibt keinen Sinn. Nee.
Und ich fand's so geil, Najee Harris wurde nach dem Spiel im Locker-Room interviewt.
Ach ja, genau, ob's ein Team.
Und er hat auch mal ein bisschen was Komisches gesagt und das sagen so, ja, war jetzt nicht so team-friendly, was er gesagt hat. Aber wenn du dir das ganze Video anschaust, diese Reporter, die stellen ihm wirklich so richtig unangenehme Fragen, nicht nur über ihn oder wie das Spiel lief, sondern über das ganze Team und alles. Und er schaut sie dann immer so an. Und da muss ich Mike Tomlin dann doch nochmal Respekt zollen auch wieder. Weil ich liebe den Kerl ja eh. Du siehst so richtig, er schaut sie so an, so, ich will jetzt was sagen. Ja. Und dann bringt er so eine richtige Coaches-Antwort, so, ja, und dann war nur das und das und ja, die bla 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 bla. Und dann kommt so die nächste Frage und er schaut den Reporter wieder so an, so, du, ja, ich könnte dir jetzt richtig viel erzählen. Oh, Junge, Nö, ich sag mal lieber gar nichts.
Ja, gut. Aber ich muss auch sagen, die Frage...
Möchtest du das Schokobrot noch?
Ich gönn dir. Mit einer smoothen Bewegung gerade das Schokobrot aus der Packung geklaut. Ich muss aber auch sagen, diese Fragen, die diese Reporter stellt, also das ist ja zum Glück, ich gucke ja sehr, sehr wenig, eigentlich fast gar keinen Fußball, aber was, da ist es ja noch schlimmer, aber was die manchmal für Fragen gestellt bekommen, dann denke ich mir so, ja Bruder, warum sitzt du hier eigentlich und bist Beat-Reporter? So, sind sie denn glücklich, dass sie das Spiel verloren haben? Ja klar, bin ich glücklich. So, oder weißt du, mein, so, das sind immer diese kackblöden Kackfragen, wo man am liebsten dann emotional antworten will. Das Einzige, was sie ja wollen, ist, dass du emotional antwortest, dass sie was zu schreiben haben und dann diese Kack-Headline. Das ist ja genau dasselbe, wie wenn in irgendeinem Kack-Interview, die stellen eine ewig lange Frage, gell, dann kommt da ein kleines Segment, wo man dann rausnimmt und das dann einfach als Schlagzeile zu benutzen. Das fuckt mich so ab an diesem kacken, also diese allgemeine Journalismus-Geschichte, wenn man es überhaupt Journalismus nennen kann. Und Sportjournalismus ist ja da ganz, ganz schlimm.
Und das so. Schlimmste ist New York.
Ach, ja, hör mal auf. Aber so ist das.
Aber.
Da haben sich die Sachen anscheinend hin.
Breaking News. Vor 5 Stunden.
Jetzt bin ich gespannt.
Hey. Die Bills haben ja Ken Dorsey gefeuert.
Ja.
Und die haben 32 Punkte gemacht.
Ja.
Das waren 32 Punkte.
Ja.
Seit Woche 1 in der Season fordern deine Steelers-Fans, wo du gesagt
meine
hast, die sind richtig salty, weil sie viel zu lange gut waren.
Ja.
Es wurde ja Matt Canada gefeuert, der Offensive Coordinator von den Steelers.
Ja, da sind die Stimmen schon sehr lange ertönt und sehr laut.
Ja, war es der richtige Move, Marco?
Ja.
Oh, ja, okay.
Was hast du denn zu verlieren, wenn deine Offense, die kriegen nie was geschissen irgendwie gefühlt. So, 16, 19, 16. Ich lese einfach mal die Punkte vor, was sie davor hatten. Ich lasse mal die Teams weg. 19, 16, 20, 17, 10, 30, 18, 22, 30. Also, sagen wir mal so, man sagt ja, über 30 Punkte sollte dir ein Spiel eigentlich, oder kann den Spiel gewinnen. Ja? Wenn du so im Durchschnitt über 20 Punkte hast, ist es in Ordnung. Jetzt hatten sie diese Woche mit 13 Punkten natürlich keine Glanzleistung, gegen die Titans 10. 16 Punkte zu machen.
Entschuldigung. Erzähl weiter.
Ich bin gerade verwirrt.
Die Steelers haben nur 10 Punkte gemacht.
Oh, ich habe gerade die ganze Zeit einfach die falsche Column durchgelesen. Das sind 10, Entschuldigung. 10, 23, 20, 10, 24, 17, 6, 23, 26 und 7. Sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, über 30 Punkte sind sie diese Season noch nicht gegangen. Man sagt ab 20, ja, okay, keine Glanzleistung, aber wenn die Defense gut spielt, kann man das Spiel holen. Ja, schwierig.
Schwierig.
Ja.
Aber ich habe jetzt 2 Sachen davor noch auf X gelesen gehabt.
Auf Twitter! Dankeschön.
Das eine war...
Ich schwöre, ich mache eine Liste und du musst jedes Mal einen Shot dafür trinken, wenn wir die Glühwein-Folge machen.
Trink den Schnapf mit.
Boah, wir machen einfach Pfeffi warm. Das schmeckt bestimmt richtig widerlich. Ist Pfeffi warm, schmeckt es?
Bestimmt. Wie ein leckeres Mundwässerchen.
Also ein warmes Mundwässerchen, das man viel zu lange im Mund hatte.
Mm. Geil.
Boah.
Einfach boah. Nur geil.
Ja, sorry, erzähl deine Beats.
Meine Beats, ich glaube, Ian Rappaport war es oder sowas, der hat irgendwie geschrieben, es gibt ja immer den Unterschied zwischen Super Bowl-Era und davor und alles Mögliche und da blickt ja eh keiner mehr durch, zumindest kein Normalsterblicher. Dass die Steelers noch nie während der Saison einen Coordinator oder Head Coach während der Saison gefeuert haben. Das ist noch nicht passiert. Ein anderer hat dann geschrieben, und da kann es irgendwie dann sein, dass das vor Super Bowl-Era war oder nicht, dass das erst einmal in der Steelers-Geschichte vorgekommen ist. Und das war, glaube ich, auch 1960 oder sowas. Und da musstest du dann auf mehr Anzeigen klicken, weil dann ging es noch unten weiter. Und das war auch damals irgendwie dann sozusagen der GM oder was weiß ich oder sowas und Offensive Coordinator oder so ähnlich irgendwie. Und der hat sich quasi selber entlassen, weil er gesagt hat, die Rolle, die kann er nicht, er ist scheiße.
So. Aber ich wollte gerade sagen, es ist auch eine ganz wilde Kombi, einfach Offensive oder Defensive Coordinator und GM gleichzeitig.
Das ja,
auch
oder, wild, halt, oder halt irgendwie, da gibt es doch auch die VPs of Player Personnel und was weiß ich alles und
das wäre nicht mal interessant, so die ganzen Positionen, was so in so einer Organisation gibt, die so offiziell so jedes Team hat, einfach mal so aufzulisten und so, was machst du eigentlich? So, konkret, was zum Fick tust du?
Ja, ich gucke mir bei jedem College-Team den dritten und vierten Receiver an und ihre Schnürsenkelfarben.
Ja, okay, Scouting ist ja auch mal ein ganz anderes Thema. Das ist ja auch ganz wild, was man viel vergisst, wenn sich der GM wechselt, dann ist ja das Scouting-Team, der Rattenschwanz, der da hinten herläuft, auch komplett dran. Das heißt, du musst ja dann auch als GM so ein Scouting-Team aufbauen, den Leuten, die du vertraust, weil du kannst dich nicht ver-1600-fachen und dann zu jedem Kackspiel gehen.
Seit wann das?
Ja,
weiß auch nicht.
Das hat bisher nur Bill Belichick geschafft.
Bill Belichick.
Und deswegen draftet er auch immer so gut.
Ja, ja. Seine 2022er Draft-Klasse war überragend. Ich glaube, da haben sie jetzt einen Starter raus und der Rest ist nicht mehr bei dem Team.
Aber dieser Starter war in der vierten Runde und das ist das Wichtige.
Ja. Wenn wir das jetzt jedes Jahr schaffen.
Ja. Wo waren wir gerade?
Wir reden auch schon viel zu lange. Wir müssen.
Ich hab's gerade. Okay, Tobias, Bengals, Ravens.
Joe Burrow ist verletzt.
Season ist vorbei. Season ist verfickt nochmal vorbei für die Bengals. 5-5 stehen sie jetzt, die Ravens 8-3. Ravens, beste Team der Liga, sagt der liebe Tobias immer.
Lamar Jackson. Habe ich vor 2 Wochen und letzte Woche noch gesagt, dass ich nicht davon weggehen werde so schnell. Das wird sich die nächsten Wochen zeigen, weil die auch die nächsten Wochen irgendwann, glaube ich, gegen die Eagles und so spielen können.
Die haben jetzt spielen jetzt gegen die Chargers, dann haben sie eine Bye-Week, Rams, Jaguars, 49ers, Dolphins, Steelers.
Die Dolphins da, schau.
Die vorletzten Wochen werden.
Best Team hast du gerade gesagt, dass ich es ihnen immer nachschreie. Ja, die sind gerade auf Platz 1 in der AFC, junger Mann.
Ja, das war jetzt nicht Downward gemeint. Aber ja, das ist die große Storyline. Joe Burrow ist verletzt, hat sich am Daumen. Was, glaube ich, ja? Guckst du mich so entgeistert
an? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war.
Ist gerade bloß beim Daumen hängen geblieben, dass es irgendeinen Spieler gab, da wo man den Knochen durch den Handschuh gesehen hat.
Echt?
Ja, da hat sich auch irgendjemand.
Das ist aber in Zeitlupe.
Hast du nicht in Zeitlupe gebraucht, da reicht ein Bild, wenn du den Knochen siehst.
Oh, ist ja eklig. Oh, das muss ich kurz googeln.
Nein, das muss ich nicht googeln. Weiß ich nicht. Ich glaube, es war ein Packers-Uniform. NFL. Apropos Packers.
Ja, hau raus.
Weil dann würde ich das so als Segway nehmen für das letzte Spiel dann quasi. Und zwar, die Packers gewinnen gegen die Chargers 23-20. Du hast schon mal Brandon Staley ein bisschen angeteasert. Und oh mein Gott, diese verdammten Chargers, die haben jetzt, glaube ich, das 5. Spiel verloren mit irgendwie 3 Punkten oder weniger.
Sie können es einfach nicht.
Sie können es einfach nicht. Und du siehst einfach nur, ich habe ja gedacht, das ist der schlimmste Drop, den ich diese Woche sehen werde. Haha, Teaser. Wo verdammt also nochmal Justin Herbert den Ball wirft. Ich glaube, zu Quentin Johnson war es. Kann das sein? Und der eigentlich, wenn er den Ball perfekt im Laufen fängt, wahrscheinlich einen Touchdown läuft und das Spiel gewinnen kann. Und wenn er ihn fängt und dabei hinfällt, sind sie in Field-Goal-Reichweite und sie können das Game teilen. Und der verdattelt den Ball mit seinen Händen, dann fällt er ihm irgendwie auf den Oberschenkel, der Ball springt 20 Yards weg, berührt einen Bogen, Incomplete Pass, Spiel vorbei.
Ja, das Skript war geschrieben, mein Freund.
Nö, weißt du, was das ist? Das ist gechargert.
Ich finde es auch geil, wie sich das über die Jahre des Podcasts einfach weiterzieht und es stimmt immer noch.
Vor allem, das sagen das, die ganzen NFL-Medien und sowas, die sagen das ja auch alle. Und vor allem, die haben ja diesen kompletten Coaching-Staff vor ein paar Jahren ausgetauscht und davor war das ja schon so. Und Philipp hat doch immer die Geschichte erzählt von der Top-10-Defense und Top-10-Offense und die sind nicht in die Playoffs gekommen. Das heißt, das zieht sich ja durch diese ganze Organisation wie so eine giftige Schlange.
Manche Gewohnheiten sterben sehr langsam.
28-3.
Ja, wir haben es auch manchmal mit so knappen Spielen gewinnen am Ende nicht, ne?
Ja, aber ich meine, ja, die haben es am Ende selber verkackt. Ich kann dir nicht sagen, was Justin Herbert noch mehr machen soll, weil seine Receiver haben auch den Ball einfach nicht gefangen. Und was ich seit Wochen sage, ist, dass Brandon Staley eine verdammt schlechte Defense stellt.
Obwohl er ein Defensive-Minded Head Coach ist. Jetzt ist die Frage,
warum Jordan Love
ja
das erste Mal in seiner Karriere als NFL-Quarterback über 300 Yards wirft. Das hat er davor noch nie geschafft. Und gegen wen schafft er das?
Ja, gegen die Chargers natürlich. Wer hätte das gedacht?
Du kannst mir nicht erklären, dass wir von Woche zu Woche sagen, ja, Jordan Love, der hat mal ein ganz okayes Spiel, dann hat er wieder ein Scheißspiel. Und dann spielt er gegen die Chargers und bringt einfach 67% der Bälle an, 322 Yards, 2 Touchdowns, so ein geschmeidiges 108er Passer-Rating. Das ist, wenn der das Woche für Woche macht, ist das ein Franchise-Quarterback. Aber der spielt halt nicht jede Woche gegen die Chargers.
Nennen wir doch das Kind beim Namen. Brandon Staley muss weg.
Ja.
Ja.
Aber warum?
Und Justin Herbert braucht einen Offensive Coordinator. Ein Offensive-Minded Head Coach. Bist du denn der Meinung?
Ja.
Was hältst du denn von Ben Johnson, den Offensive Coordinator Lions?
Der ist gut.
Die werden in letzter, also vor allem nach dem Game jetzt gegen die Packers, schon sehr oft miteinander verbunden. Ben Johnson mit Justin Herbert, der ein wirklich verdammt guter Quarterback ist.
Der spielt schon sehr, sehr gut. Ja. Aber die Chargers kriegen es nicht auf die Kette. Und was die Chargers eher brauchen, das ist übrigens das zweite Team, was hochgehandelt wird, die LA Chargers, Bill Belichick.
Ja, genau. Bill Belichick war auch noch dabei.
Weil die haben ja genug Leute auf der Defense. Wenn der die Defense irgendwie richten kann und dann irgendeinem Typen sagt, bitte mach die Offense und Justin Herbert weiterhin so spielt, und dann geht es schon.
So, Tobias, wir wollen es jetzt relativ schnell machen. Eine Stunde neun. Ja, leck mich am Arsch.
Ja, deswegen.
Die Cardinals Texans, Tobias, CJ Stroud, wir müssen drüber reden. 3 Interceptions in diesem Spiel gehabt. Jetzt hat sich dieses Interception-Glück, nennen wir es jetzt mal, weil wir haben auch schon mal drüber geredet, er hatte verdammt wenig Interception. Wie viel waren es? 2 jetzt davor oder 3 insgesamt über die Season als Rookie-Quarterback, was unfassbar wenig ist. Aber er hatte zwar so wenig Interception, aber die Turnover-Worthy Plays, so wie man sagt, also das heißt Spielzüge oder ja, die hätten gefangen werden müssen oder sollen von der Defense, die halt gedroppt wurden oder da hat gerade keiner hingeguckt oder was weiß ich, hat er halt Glück und das war halt dieses Spiel einfach nicht so. Ja? 3 Interceptions in diesem Spiel ist schon hart. Im Gegensatz zu dem, was er davor hat, aber trotzdem noch komplett in Ordnung, weil er ein fucking Rookie-Quarterback ist. Und die haben das Spiel noch gewonnen, 21-16, weil die Cardinals am Ende dann Fourth Down Conversion verkackt haben.
Der hat trotzdem 340 Yards, 73% angebracht, 2 Touchdowns. Und er hat nach dem Spiel auch gesagt, ja, na klar habe ich Interceptions geworfen, na klar war es scheiße.
Was hat er gesagt? Shooter's gonna shoot oder so, oder?
Aber das, ja genau, Shooter's gonna shoot, deswegen höre ich doch jetzt nicht auf. Und das ist halt das Mindset, klar, das du brauchst, weil wenn du als Rookie-Quarterback eine Interception wirfst, das nimmt dir an und für sich erstmal keiner übel. Aber wenn du danach aufhörst, und das einfach nicht trainierst und dich nicht an diesen Game-Speed von der NFL rantastest, dann funktioniert das nicht. Und die Defense hat dieses Mal von den Texans gehalten. Und Devin Singletary, der jahrelang bei den verdammten Bills war, die dem nie den Ball gegeben haben, gefühlt, hat zum ersten Mal in seiner Karriere 200 Yard-Spiele hintereinander.
Tja, der liebe Singletary. Let's go, Alter, der alte Hase. Wann kommt eigentlich Frank Gore wieder? I miss him.
Nee, Frank Gore hat doch perfekt die 16.000 Yards damals erreicht, oder?
Ah, ich glaube, hat er die genau erreicht?
Der hatte das mal eine Zeit lang. Hat er dann noch ein Spiel gemacht? Habe ich mich nicht damals drüber aufgeregt? Ist ja egal. Weil während Marco nachschaut, und ich habe ja über Dropped Passes geredet bei den LA Chargers, das Montagsspiel gestern. Eagles gegen Chiefs.
Er hat genau 16.000. Er darf nicht anfangen.
Ja, genau. Das habe ich gesagt, oder? Hier 16.000. Ja, genau 16.000. Eagles gegen Chiefs, Marco. Letztes Spiel schnell.
Habe ich dir vorhin gesagt, ich hatte Bereitschaft. Ich konnte leider die Highlights nicht angucken. Ich weiß nur das Endergebnis. Sonst weiß ich nicht so viel über das Spiel. Außer, dass am Ende irgendein Drop war.
Ich habe dir gesagt, die Eagles werden den Brotherly Shove machen. Den Tush-Push.
Haben sie es denn geschafft?
Sie haben es geschafft. Und sie haben es geschafft und haben dadurch das Spiel gewonnen.
Haben sie.
Ja, fand ich übrigens witzig, Jalen Hurts, verdammt nochmal, hat jetzt irgendwie 10 Spiele oder halt irgendeine Anzahl an Spielen mit 2 Rushing-Touchdowns und ist jetzt gleichgezogen mit Cam Newton für die meisten Spiele als Quarterback mit Rushing-Touchdowns und irgendeine andere Statistik und der Typ, der spielt jetzt noch nicht so lange und das ist wirklich...
Aber das ist ja auch in irgendwie in Perspektive, wie krass der Rekord ist an sich oder beziehungsweise wie sich das Spiel verändert hat.
Bei Cam Newton sage ich jetzt mal, okay, das war wirklich krass bei ihm. Bei Jalen Hurts bin ich halt so, weiß ich nicht, wie krass das ist. Weil Devonta Smith fängt einen Ball, wird getackelt an der 1-Yard-Linie und jeder weiß, was kommt. Jeder.
Brotherlicher.
Und George Push. Jalen Hurts muss nicht mal viel machen. Der hatte auch kein besonders gutes Spiel als Quarterback. Es hat auch geregnet, meine ich, und es war scheiß Wetter und alles Mögliche.
Wir
und
hatten trotzdem, keinen Bock mehr, Mann.
Und trotzdem würden es die Chiefs schaffen, selber mal Bälle zu fangen, dann hätten sie dieses verdammte Spiel gewonnen.
Wer hat den Drop gehabt? Hartman?
Also die generell Chiefs Wide Receiver hatten jetzt in dem Spiel, meine ich, fünf Drops. Fünf. Da haben sie auf die Saison jetzt 26 Drops, was die meisten in der NFL sind, bei irgendwie gar nicht so wenig. Kannst du dich noch in Woche 1 erinnern? Gegen die Lions hätten sie auch gewonnen, wenn sie nicht den Ball gedroppt hätten
im vierten Quarter. Trotzdem noch 7-3 jetzt.
Dieses Mal war es MVS, der einfach den perfekten Ball kriegt, direkt vor der Endzone. Der muss den Ball fangen und sich hinwerfen, Touchdown, und sie gewinnen wahrscheinlich das Spiel, dann droppt er. Und ich glaube, danach waren 4. und 25 und Patrick Mahomes macht den perfekten Pass zu einem anderen Spieler. Perfekt auf die Brust. Ach nö, den fange ich jetzt auch nicht. Und das ist das, was ich gesagt habe die Wochen davor. Bei den Chiefs läuft es offensiv nicht wirklich. Und es liegt nicht daran, dass Patrick Mahomes kein guter Quarterback ist. Sondern, Alter.
Ja, die Offensive läuft halt irgendwie nicht.
Der braucht halt auch ein bisschen Hilfe. Also was heißt hier, der braucht Hilfe? Der braucht eigentlich keine Hilfe. Die Leute müssten nur den Ball fangen.
Er macht doch eigentlich schon 95% der
Dinge. Und?
Ja, hey. Betrieben. Ja?
Travis Kelce, erstmal All-Time-Liste irgendwie an Tight End Touchdowns ist da nach oben gegangen. Und der hatte
bloß 45 Yards. Stadion.
Es war Taylor Swift nicht im Stadion.
Och, nein.
Deswegen hatte er nur 45 Yards.
Nein.
Und Marco.
Hat nicht irgendeine Philadelphia Radio Station Taylor Swift Songs gebannt für die Woche davor oder so?
Weiß ich nicht, interessiert mich nicht, weil gelesen, bevor du gekommen bist, lief hier im Haus auch zum Teil Tough Klatsch.
Tough Klatsch?
Ja, Tough, die Fernsehsendung.
Ach so.
Da gibt es diese Klatschsparte auf Pro7.
Und dann
und soll ich dir ernsthaft was sagen?
Ach Gott.
Und ja. Und
ach Gott,
laut dem Tough Report werden sich die Eltern von Taylor Swift und Travis Kelce eventuell bald kennenlernen.
Die haben sich doch schon kennengelernt. Warum weiß ich das? Ich bin gerade richtig sauer auf mich. Das war doch auf so einem Kackkonzert von Taylor Swift irgendwo in der Stadt. Und dann hat sie ja anstatt Trouble is the Guy on the Chiefs hat sie gesungen, anstatt halt die normalen Lyrics. Und dann war doch Travis Kelce neben dem Vater von Taylor Swift gestanden. Und warum weiß ich das? Das macht mich gerade richtig sauer. Aber
die Eltern, war da Mama Kelce? War da Mama Kelce dabei?
Mama Kelce kennt doch Taylor Swift schon. Da gab es doch schon 100
Einstellungen. Die Eltern treffen sich.
Ach, die Eltern von...
Hör mir doch zu.
Ich dachte, Travis Kelce lernt die Eltern von Taylor Swift kennen.
Nein, Mama Kelce und Mama Swift.
Wow, und so. Ich trage es mir in den Kalender ein. Mann. Diese Kack... Ja, egal.
Ich muss es unbedingt erwähnen.
Wichtig, wichtig. Das ist die Quote für den Algorithmus. Wir sagen einfach jetzt 100 Mal Taylor Swift hintereinander und wir sind auf Spotify-Rangliste Nummer 1.
Lustige Sache übrigens, als ich Travis Kelce und Jason Kelce dann unten halt nach dem Spiel wieder, hey, gut gespielt und sowas, bla bla bla, hat Travis Kelce zu Jason Kelce auch gesagt so, hey, ist vielleicht ein bisschen spät, aber hatte noch mal ein Geschenk für dich zum Geburtstag.
Wow. Die beiden sind schon super.
Haben ja auch beide Swifts. Die Andrew Swift auf der einen Seite.
Und mit diesen Meldungen gehen wir in die Honorable Mentions hinein. Wir haben eigentlich fast jedes Spiel geredet. Titans, Jaguars, weiß ich nicht, ob da sowas Erwähnenswertes dran ist. Jaguars gewinnen 34-14. Jaguars stehen 7-3, Titans 3-7. Lieber Tobias, willst du über das Spiel noch irgendwas sagen? Sonst würde ich weitergehen zu der nächsten Honorable Mention.
Das nennst du eine Honorable Mention? Ich zeig dir mal, wie eine Honorable Mention geht.
Gib ihm.
Vikings gegen Broncos, Mann, der Pastronaut hat verloren.
Ja, stimmt. Der Pastronaut, das war ja noch
was. Und die waren im Stadion, scheiße, alle als Astronauten verkleidet zum Teil.
Ja.
Und Joshua
alle zum Teil.
Und ne? Joshua Dobbs hat auch heute auf X geschrieben, er fand es richtig geil, dass wir alles Astronautenkostüme hatten. Und nächste Woche wird es besser. Hashtag Skoll.
Junge, ja, stimmt, die Honorable Mention. Die fucking Denver Broncos haben einfach ihre letzten 4 Spiele gewonnen. Und es waren immer knappe Spiele.
Weißt du jetzt, also wie eine Honorable Mention geht? Oder?
Ja, halt die Phrasen. Hier so. Tut mir leid, ich will die Folge beenden. Wir sprechen schon sehr lange und wir haben gerade über Taylor Swift geredet. Das bringt mein Blutdruck schon wieder nach oben. Voll in einer 27-14, lieber Tobias. Gut.
Ja, Brock Purdy, perfektes Passer-Rating.
Stimmt, das war das erste Mal.
Seit Joe Montana 1982, genau. Damals Woche gelesen. 10 gegen die Atlanta Falcons.
Wild. Ich hätte jetzt irgendein anderes Team gesagt, wenn wir jetzt nicht gekommen.
Tja, solche Sachen weiß halt nur ich.
Und dafür lieben wir dich. So, liebe Zuhörer, wir haben bestimmt schon wieder 10 Sachen vergessen, die wir sagen wollten.
Ja, ich glaube, ich bin diesmal ziemlich gut. Ich habe über die lustigen Matt Canada und Ken Dorseys geredet, über Zach Wilson, über Taylor Swift. Ich
finde die Woche. Es war eine gute Woche.
Es war eine gute Woche. Ich habe ganz oft Tommy DeVito gesagt.
Tommy DeVito, meine lieben Zuhörer.
Castronaut.
Ach ja, es ist Black Friday. Ja, jetzt dann bald am Freitag.
Du meinst Pink Monday.
Genau, Pink Monday. Liebe Zuhörer, auf unserem Shop unter shop.footballweißen.de gibt es ja das gute Football-Punk-Set oder guten Merch von uns.
Ich habe ein Kompliment über den Pullover von uns gekriegt.
Ja, ich auch schon des Öfteren. Also so ein Weizenglas mit einem Football oben drüber, was gibt's Sexieres? Also ja. Jason Kelsey, wenn der wüsste, dass es solche Hoodies gibt, der würde die tragen. Und Leute, er ist Sexiest Man Alive Nominee. Das ist
doch Travis.
Nein.
Travis Kelsey,
nein, das
wurde
ist,
doch
nein, Jason.
Sportsman Alive.
Jason Kelsey war das. Nein. Liebe Zuhörer, es gibt mit dem Rabattcode Pink Monday am Black Friday bis, lass mich euch anlügen, ich muss euch das Datum sagen, bis nächsten Montag, den 27.11. 15% auf alles in unserem Shop. Schlagt zu, bevor ja, es abgelaufen ist, so wie immer, meine lieben Zuhörer. Und jetzt lasst uns überall, wo ihr könnt, eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram @footballundweizen. Da poste ich das Ganze mit dem Rabattcode auch nochmal.
Folgt Travis uns auf. Kelsey, nicht Jason Kelsey. Goddammit,
boy. Digga, Jason Kelsey ist einfach viel attraktiver, weißt du doch. Das ist einfach der Punkt, wo wir die Folge ausmachen.
Bis Swifties.
@footballweizen auf Twitter, die Tobi folgen. Habt euch lieb. Danke fürs Zuhören. Mein Steam ist raus. Macht es gut.
Bis Swifties.
Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram @footballundweizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback@footballundweizen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!